Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches, nüchternes Leben. Heute mit Jana.
Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price.
Switch to a TurboTax Live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beat your price. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beat your price.
Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price.
Switch to a TurboTax Live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beat your price. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beat your price.
Hey, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute Frank zu Gast. Frank ist auf Instagram und im Internet sehr aktiv mit dem Account alkoholpolitik.de. Dazu gibt es auch eine Internetseite. Er ist auch Mitglied bei den Guttemplern. Und ja, wir werden heute vor allem über Alkoholpolitik sprechen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, lieber Frank.
Jo, moin Jana.
Du hast mir ja erzählt, dass du tatsächlich schon immer nüchtern lebst, also dass du quasi noch nie wirklich Alkohol getrunken hast. Stimmt das? Und wenn ja, wie kam es dazu?
Ja, meine Eltern sind, als ich 14, 15 war, wegen eines Alkoholproblems meines Vaters zu den Guttemplern gekommen und haben dort Hilfe erfahren. Und dann haben die dort festgestellt, dass es da eine Jugendgruppe namens Klaus Störtebeker gab. Mhm. Da sollte ich doch mal hingehen. Ja, und da war ich dann. Und ich hatte immer mich gewundert, wo die schwarzen Kutten denn sind, weil aus Michel-Lönneberger kennt man die ja in schwarzen Kutten, die Guttempler.
Ah, okay.
Meine Eltern hatten die ja nie und dann dachte ich, okay, die kriegt man dann vielleicht erst, wenn man da vor Ort ist. Aber als mir dann die Jugendlichen vor rauchgeschwängerter Luft öffneten, standen sie da in dicken Jeanswesten, Schlachhosen und den großen Schnallen am Gürtel, wie man das in den 70ern so hatte. Und normalerweise hätte ich die Straßenseite gewechselt, wenn die mir entgegengekommen wären. Aber so bin ich dann da reingeraten und habe dann irgendwann festgestellt, dass das irgendwie mir überhaupt nichts ausmacht, Alkohol irgendwie nicht zu trinken. Mhm. Nach dreimal Besuchen fragte man mich, ob ich Mitglied werden wolle. Ich sage, was muss ich denn tun? Ja, kein Alkohol trinken und 2 Mark im Monat bezahlen. Ich sage, kann ich beides, mache ich dann. Ja, und so bin ich da reingeraten.
Ach, cool. Das heißt, man kann bei den Guttemplern auch nur Mitglied werden, wenn man wirklich keinen Alkohol trinkt?
Das ist richtig, weil das ist im Rahmen von Suchtnachsorge auch ein wirkungsvolles Konzept. Mhm. Also wenn Menschen nach der Therapie dann irgendwie ein Umfeld suchen, in dem es ihnen leichter fällt, alkoholfrei zu bleiben, dann sind solche Selbsthilfegruppen von Blaukreuz, Guttempler und wie sie alle heißen, natürlich ein neues Umfeld. Das ist dann ja sicher einfacher, als wenn man dann in den alten Freundeskreis zurückkehrt und dann alle 2 Stunden zum Trinken animiert wird.
Ja. Würdest du sagen, um nochmal kurz bei deiner Jugend zu bleiben, weil ich das super spannend finde, würdest du sagen, dass sich deine Jugend sehr stark unterschieden hat von vielleicht noch Freunden oder Schulkameraden, die früh dann schon angefangen haben, Alkohol zu trinken?
Ja, das kann man so sagen. Also Klassenfahrten, da ging es ja eigentlich nur darum, wer besorgt wie viel und wo kann man das heimlich am besten wegsüffeln. Und da war ich einfach außen vor. Aber es gab dann so ein halbes Jahr dann immer so bei solchen Partys und so der Versuch, mir irgendwie unbemerkt Alkohol einzuflößen.
Oh Gott. Wow.
Aber nach einem Jahr hat sich das dann auch abgenutzt und dann waren sie es auch leid und langweilig und das riecht man ja auch sofort.
Ja.
Naja. Ja. Und dann war ich eben da der Kasper, der irgendwie alkoholfrei lebt. Das haben sie alle nicht verstanden. Aber es hat sich dann auch keiner mehr dran gestört und ich hatte meine Ruhe.
Aber hattest du auch, hattest du dann deinen Freundeskreis hauptsächlich aus dem Umfeld der Guttempler oder hattest du auch andere Menschen und haben die dann auch alkoholfrei gelebt oder hat es das einfach auch nicht gestört und die haben dich so akzeptiert?
Also die Guttempler Jugendgruppe, die war ja in Bremen, wo ich geboren bin und da aufgewachsen bin. Und da gab es dann im Umland aber auch noch andere Jugendgruppen in Vororten und in Bremerhaven. Und wir haben uns da regelmäßig untereinander getroffen. Und dann gab es ja auch immer Bundesveranstaltungen, zu denen man dann hinfuhr und Sommerlager und Winterlager zwischen Weihnachten und Neujahr. Also ich habe kein einziges Silvester irgendwie ein Problem gehabt, auf den Sekt zu verzichten, der da angeblich immer eine wichtige Rolle spielt. Ja. Allerdings habe ich auch nie den 90. Geburtstag gesehen, aber das machte nichts.
Also den 90. Geburtstag?
Ja, am Neujahrsabend gibt es doch immer das, Sophies Geburtstag, Miss Sophie.
Ach das, oh Gott, stimmt, ja.
Dinner for One oder so heißt
ja,
das, glaube ich.
Ja, stimmt, ja, genau.
Ja, also davon bin ich befreit aufgewachsen.
Gut, ich glaube, es gibt Schlimmeres, was man nicht gesehen hat.
Genau. Und irgendwann war das so ein großer Freundeskreis, auch durch die internationalen Bezüge, mitteleuropäisch, Schweden, kam dazu, Niederlande, Schweiz, habe ich Freunde gewonnen, schon in jungen Jahren. Und da gab es gar keinen Bedarf, dass man sich jetzt so einen saufenden Freundeskreis noch zulegen muss, nur um da irgendwie mitzumachen. War einfach eine andere Welt und die war schöner.
Ja, cool.
Mit den Klassen ging das ja abends dann immer in Kneipen. Und dann habe ich da mein alkoholfreies getrunken. Aber wenn die anderen dann anfangen, faselig zu werden, dann geht man eigentlich auch um 23 Uhr schon nach Hause, während dann für die der Abend erst beginnt.
Ja.
Deswegen hat sich das dann irgendwann ergeben, dass sich das getrennt hat. Und ich solche Freundeskreise gar nicht kenne.
Sehr spannend.
Schwerpunktmäßig nur um sich betrinken geht. Montag kamen dann immer die Angeber und protzten dann rum, wer am längsten breit gewesen war und am meisten gekotzt hat. Oder...
Ja.
Ja, und da denkt man auch so, meine Güte, hört ihr euch eigentlich selbst reden?
Ist auch krass, dass sich das so gar nicht geändert hat irgendwie, weil bei mir war das genauso, so in den 90er, 2000er Jahren war das einfach immer genauso. Das ist echt verrückt.
Ja, Deutschland ist da ja auch wirklich alkoholpolitisch ein Schlusslicht geblieben.
Ja, das stimmt.
Und die Kultur hat sich da noch nicht so wesentlich gewandelt. Obwohl ich jetzt ja so feststelle, in den letzten 10, 12 Jahren nimmt doch der Trend dazu. Und angeblich nach einer YouGov-Umfrage trinkt ja 50% der 18- bis 24-Jährigen in den zivilisierten Ländern gar keinen Alkohol.
Das finde ich auch.
Denke ich, wieso kenne ich die eigentlich
nicht?
Ja,
das denke ich mir auch jedes Mal. Ich lese das auch so viel und denke mir so, also ich meine, gut, meine Cousine, die hat auch noch nie Alkohol getrunken, finde ich auch mega geil. Man weiß auch nicht warum, ihr schmeckt es halt einfach nicht, ist super. Aber ich frage mich, gut, die hat so auch ein paar Freunde, die nicht so viel trinken. Aber ich denke mir auch immer, wenn von diesen Studien die Rede ist, wo sind denn die? Ich sehe immer nur, gut, ich sehe halt immer nur die sehr betrunkenen Jugendlichen, wenn man draußen ist oder so. Ich weiß nicht, ob die machen wahrscheinlich andere Sachen dann die Jugendlichen, die keinen Alkohol trinken. Ne? Vielleicht sieht man die deswegen nicht.
Ja, die sitzen dann nicht in den ortstypischen Jugendfreizeitstätten, sprich Bushaltestelle auf dem Dorf.
Oder Spielplatz oder so. Ja.
Ja.
Stimmt schon. Wir sind ja dann gleich, dann bleiben wir doch einfach gleich beim Thema. Wie würdest du denn Deutschlands Alkoholpolitik beschreiben?
Als nicht existent, ganz kurz.
Es
gibt ja nicht mal das Wort dafür, das irgendwie bekannter ist. Also in den 70er, 80er Jahren hat man unter Alkoholpolitik die Wirtschaftsförderung für den Wein- und Hopfenbau verstanden. Und unter dem Gesichtspunkt Gesundheitspolitik ist das bis heute noch nicht bei Politikern angekommen. Das haben wir ja gerade Freitag in der Heute-Show nochmal wieder live vorgeführt bekommen.
Gott, das war auch krass.
Ja.
Das war krass, ja. Ja, dann erübrigt sich eigentlich auch meine zweite Frage. Gibt es eine Definition von Alkoholpolitik? Könntest du sagen, wenn man dieses Wort jetzt wirklich mal etablieren möchte, was wäre so deine Wunschdefinition vielleicht von Alkoholpolitik?
Ja, alle gesellschafts- und bevölkerungsbezogenen Maßnahmen, die dafür sorgen, dass der Alkoholkonsum reduziert wird. Also wenn bei uns was zum Thema Alkohol passiert, dann ist es ja immer Verhaltensprävention. Also da sollen dann Leute, bestimmte Zielgruppen sollen eben weniger trinken, Schwangere, Autofahrer und sowas. Aber es geht nie um den Gesamtkonsum der gesamten Bevölkerung. Und der ist aber eigentlich der Indikator für die Folgeschäden. Das hat man 1962 schon anhand der Leberzirrhosewerte festgestellt, diesen Zusammenhang. Und das ist in den letzten 60 Jahren dann noch mit Krebs und allen 200 weiteren Krankheiten, die durch Alkohol erzeugt werden, noch dazugekommen. Dieses Wissen, da schlägt sich das halt nicht so nieder. Und im bevölkerungsbezogenen Ansatz spricht man eben von der Verhältnisprävention. Und da haben wir aus Jugendsicht schon in den 80er Jahren oder 90er war das, von der Drogenberatungsstelle Hannover gab es so ein schickes Plakat, da stand denn drauf: Schafft mehr gute Gründe, keine Drogen zu nehmen. Das macht eigentlich die Verbindung klar. Alkoholpolitik ohne Sozialpolitik
Macht
braucht man
keinen
nicht
Sinn.
anfangen. Also muss auch immer irgendwie da sein, dass es der Bevölkerung gut geht und Arm-Reich-Schere muss wieder reduziert werden. Und viele andere Bestandteile, die dazugehören. Aber im Großen und Ganzen ist der bevölkerungsbezogene Ansatz, dass die Gesamtbevölkerung weniger Alkohol trinkt. Das sieht man ja in den skandinavischen Ländern, wo das
Ja,
so drei,
genau.
vier, fünf Liter weniger ist. Und die haben auch entsprechend weniger Krankheitsfälle, Todesfälle und pipapo.
Ja, da fallen mir auch zwei Sachen zu ein. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Land das war, ob das Schweden war oder Island, die ja ihren Alkoholkonsum so extrem zurückgefahren haben, wahrscheinlich sogar beide, und die dann eben gerade für die Jugend so speziell, also die haben halt dann einfach viel mehr Vereinssachen angeboten, viel mehr Sport, viel mehr Möglichkeiten, einfach wie die Jugend sich halt betätigen kann, statt einfach trinkend irgendwo zu sitzen. Sachen, die einfach Spaß machen oder wo die Jugend zusammenkommt und halt irgendwas unternehmen kann und so. Und das scheint wohl dort auch massiv dazu beigetragen zu haben, dass eben gerade das Jugendtrinken zurückgegangen ist, ne?
Ja, das war Island und das
Ah,
ist
Island, ja.
irgendwie weltweit führend gewesen. Und die haben sich aber auch tatsächlich in jeder Kommune hingesetzt und gesagt, wir brauchen dann ein Jugendzentrum, wir brauchen da auch Leute, die da arbeiten und haben das Geld dafür rausgetan. Das muss natürlich immer dazukommen. Dieser Wille, der fehlt ja in Deutschland komplett bei allem, was irgendwie
Schon
mit
krass.
Jugendarbeit zu tun hat. Der Sport muss sich über Alkohol und Glücksspiel finanzieren. Und es gibt nichts, wo Geld rausgegeben wird. Und gut, Island mit seinen 200.000 Einwohnern ist natürlich auch irgendwie so eine Stadt wie Bielefeld von der Größe in Deutschland. Da ist das dann ja auch ein bisschen einfacher noch zu organisieren gewesen. Aber trotzdem war der politische Wille entscheidend, der sagte, hier haben wir jetzt ein Problem, hier trinken zu viele Kinder Alkohol zu früh. Und das möchten wir gerne so weit wie möglich nach hinten rausschieben. Also bieten wir das mal an, dass sie sich anders betätigen können. Und das hat geklappt.
Ja, was ich auch gerade vor unserem Interview jetzt habe ich einen Newsletter gelesen vom bedingungslosen Grundeinkommen und da wurde auch eine Studie jetzt durchgeführt und das haben die mal so ein bisschen eingeordnet, die Ergebnisse dieser Studie, weil die auch so ein bisschen falsch in den Medien breitgetreten wurde. Und da kam auch wieder, wie schon bei vielen anderen Studien vorher raus, über das bedingungslose Grundeinkommen, dass das nicht wie gedacht den Alkohol- und Drogenkonsum fördert, sondern im Gegenteil ihn zurückgehen lässt, auch gerade vor allem bei Männern generell und jungen Männern, ja, weil die dann einfach sich auch eher auf Arbeitssuche konzentrieren können und halt nicht mehr diese Geldnot haben. Und man dann, sag ich mal, wenn es einem, was du ja vorhin meintest, wenn es einem grundsätzlich gut geht in der Bevölkerung, dann stürzt man sich wenigstens bis zu einem gewissen Teil weniger in Alkohol rein.
Ja gut, da ist ja auch ein Klischee von der FDP und der CDU geschürt, das sich ja auch gegen Bezieherinnen von Bürgergeld wendet, dass man denen bloß nicht mehr gibt, weil die würden das ja eh nur verrauchen und in Alkohol anlegen. Und das ist grundfalsch, das sagt jede Studie, die sich damit beschäftigt, auch aus. Diese BGE-Geschichte kenne ich noch gar nicht, die würde ich auch noch mal gerne gelinkt bekommen von dir.
Ja, kann ich gerne machen.
Ja. Und da wird ein Klischee bedient, was sich auch in den Köpfen festsetzt, wenn es um Krankheit, Alkoholabhängigkeit geht, dann wird ja immer der Klochar unter der Brücke bemüht, dass das aber Flugzeugkapitäne sind und ganz durch alle Schichten der Bevölkerung sich durchzieht das Problem. Und dass die mehr trinken, wenn sie mehr Geld haben, sind die reicheren Schichten. Also das
Genau,
sind
ja.
nicht, nicht die Bevölkerungsarmut
Was ja auch
leiden.
irgendwo so ein bisschen klar ist, weil je mehr Geld man hat und seine Grundbedürfnisse gedeckt sind, desto mehr Geld kann man dann in dem Sinne in Alkohol stecken. Gut, Alkohol ist bei uns natürlich auch extrem günstig, muss man auch dazu sagen. Aber wenn man wirklich quasi gar kein Geld hat und das bisschen, was man hat, erstmal in die Grundbedürfnisse stecken muss, ja, dann bleibt nicht so viel übrig, was man dann in den immer noch sehr günstigen Alkohol stecken kann.
Ja. Das hat ja auch die Mindestpreispolitik von Schottland und Wales gezeigt. Die haben irgendwann eingeführt, Programm Alkohol darf, der muss so und so viel kosten. Darunter darf nichts, gibt keine Flatrate-Angebote mehr oder sonstige Sparpreise. Und das hat gerade den Konsum bei den Menschen, die am meisten Probleme damit haben und am wenigsten Geld eigentlich dafür haben, da hat das gezogen.
Ja.
Die Reicheren, die juckt das nicht, ob sie da jetzt ein paar Cent mehr für bezahlen oder nicht. Aber gerade bei diesen betroffenen Gruppen hat das am besten gewirkt, dass die da tatsächlich den Alkoholkonsum dann auch reduziert haben.
Das sieht man ja auch bei Tabak, ne? Also da hat ja die Bildchen haben jetzt niemanden groß irgendwann mehr abgeschreckt. Aber dass es immer teurer wird und wurde, das hat, da gab es auch eine Studie darüber, meine ich, gelesen zu haben. Das hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass der Konsum von Rauchen zurückgegangen ist.
Ja, da greift ja auch immer alles Hand in Hand. Also
klar,
man kann immer nicht sagen, der Preis allein macht's oder das Bildchen alleine macht's. Nein, es muss eine Gesamtpolitik geben, die eben alles zusammensetzt und einsetzt. Deswegen die Argumentation der Tabakindustrie und der Alkoholindustrie ist natürlich dann immer gewesen, auf so eine einzelne Maßnahme so ganz gezielt zu betrachten und dann auch Forschung zu finanzieren, die sagt, bringt alles nichts. Nee, da muss man schon ein gesamtes Konzept für im Auge haben und dann greift das eine ins andere und dann wirkt das auch was. Und bei Tabak hat das tatsächlich auch dazu beigetragen, auch wenn jeder Raucher behauptet, er würde diese Bilder ja nicht sehen und sie würden ihn nicht interessieren, doch sie haben gewirkt. Und sie haben auch den Konsum mit reduzieren helfen. Der Preis ist natürlich die wirkungsvollste Maßnahme. Das sagt ja auch die Weltgesundheitsorganisation WHO zum Thema Alkoholpolitik. Die drei Best Buys, wie sie es nennen, also Preise reduzieren, Preise erhöhen, Verfügbarkeit reduzieren und Werbung verboten, verbieten. Die drei Sachen sind auch am günstigsten zu haben, weil sie kosten den Staat nichts.
Ja, im Gegenteil.
Ein paar Gesetze her und dann war es das.
Ja. Und sie bringen sogar, da kommen wir auf jeden Fall auch nachher nochmal drauf, das fände ich nämlich auch super spannend mit diesem Geldthema. Aber ja, wie du sagst, sie bringen ja sogar im Endeffekt ein bisschen mehr Geld ein, wenn man darauf jetzt dann Wert legen würde.
Ja, es gibt so eine Untersuchung von der OECD, die sagt, irgendwie für einen investierten Euro gibt es 16 zurück an gesellschaftlichen Nutzen durch weniger Krankheit und Tod.
Krass, krass.
Ja. Ja, da ist dann natürlich so ein Betriebswirt à la Lindner irgendwie vorgefeit vor solcher Argumentation. Der hat ja seine eigene Welt.
Ja. Nochmal so ein bisschen zum Anfang zurück. Würdest du sagen, der Staat hat die Pflicht, seine Bürger durch bestimmte Gesetze ein bisschen zu leiten?
Ja, also ich meine, wenn irgendwie dein Haus weggespült wird, dann schreist du sofort nach dem Staat, der jetzt helfen und einspringen soll. Wenn der Staat dann aber sagt, irgendwie, ich will dich vor zu viel Alkohol und Tabak schützen, dann schreist du Bevormundung. Das ist ja schizophren im Grunde.
Das stimmt, ja. Ja, ich finde auf jeden Fall auch, dass das ist ja einer der Sinne dafür, dass wir einen Staat haben. Also ich meine, sonst bräuchten wir ja keinen Staat, wenn der nicht unser Zusammenleben in bestimmten Hinsichten regeln sollte. Ich meine, der Staat regelt auch, dass wir niemand anderen beklauen oder ermorden sollen. Und ich finde, der hat auch in bestimmten Hinsichten eben das, die Pflicht, uns zu leiten. Ja, wir wissen alle, dass Verbieten da nichts bringt, aber es gibt ja durchaus wirkungsvolle Maßnahmen, um den Konsum generell zu reduzieren. Und dann gibt es ja trotzdem noch die Möglichkeit, dass man sich, wenn man sich unbedingt abschießen möchte, das tun kann. So.
Ja. Beim Thema Alkohol kommt ja auch noch dazu, dass ja auch ein ganz großer Teil der Bevölkerung gar nicht selbst Alkohol konsumiert hat und trotzdem geschädigt wurde.
Ja.
Angefangen bei den mit FASD geborenen Babys bis hin zu Verkehrsunfällen, Opfern von Gewalttaten, Randalieren.
Ja. Ja, das fand ich so krass in der Folge von der Heute-Show. Ich habe die Zahl leider gerade nicht mehr im Kopf, aber es war so absurd viel. Die haben gesagt, wie viele alkoholisierte nee, wie viele Leuten der Führerschein entzogen wird, aufgrund von Alkoholkonsum am Steuer. Ich weiß nicht, ob das am Tag oder im Jahr war, aber es waren auf jeden Fall absurd viele Leute und das sind ja nur die, die sie erwischt haben.
Ja.
Also da muss ich nochmal nachgucken und dann unten verlinken. Das war so absurd und ja, wenn ich dann hier in der Pfalz sehe, da säuft die Polizei eher mit, als statt, dass sie da irgendwie mal guckt, ob sie bei den Weinfesten da noch jemand nüchtern nach Hause fährt. Das ist, ja, da möchte also man einfach nicht auf die Straße eigentlich. Also muss ich wirklich sagen.
Im Schnitt hat ein Mensch, der alkoholisiert Auto fährt, nur jede 25. Fahrt das Risiko, irgendwie in eine Kontrolle zu geraten.
Krass.
Das ist in anderen Ländern deutlich höher. Polen zum Beispiel jede 4. Fahrt.
Oh, wow. Was?
Ja, also da ist ja auch wieder Einsatz und politischer Wille. Es gibt die Gesetzeslage, aber man setzt sie nicht durch, weil irgendwie niemand dafür Geld raustun will, mehr Kontrollen und mehr Personal dafür einzustellen.
Ja gut, weil aber, ja, das sage ich jetzt nicht, aber ich glaube halt auch, also ich finde auch die Zahl, also ich meine, die ist ja immer noch bei 0,5. Gibt es ein Bundesland in Deutschland, wo 0,0-Grenze ist? Oder ist es deutschlandweit 0,5?
Das ist deutschlandweit. Beim Aufkauf der DDR haben wir vergessen, die 0,0-Regelung mit zu übernehmen.
Schade.
Da sind wir nur beim Ampelmännchen hängen geblieben und beim Rechtsabbiegepfeil, den Grünen. Das waren die einzigen...
Ach krass, der kommt aus der DDR, wusste ich gar nicht.
Witzig. Ja. Die einzigen Errungenschaften, die es würdig waren, im Kapitalismus fortgesetzt zu werden.
Ja, es ist echt verrückt. Bevor wir mal in Deutschland ein bisschen mehr reingehen, welche Länder fahren denn eine gute Alkoholpolitik und gibt es so ein Land, was irgendwie, ich sag mal, das beste Land alkoholpolitisch gesehen ist?
Naja, Schweden und Island hast du ja schon gesagt, Norwegen gehört noch dazu. Also die ganzen skandinavischen Länder haben ja alle mehr oder weniger ein Alkoholmonopol. Das heißt, der Staat verkauft den Alkohol und der hat dann keine Gewinninteressen dran und hat auch kein Interesse daran, dass Kinder schon Alkohol kaufen können, sondern setzt das dann eben durch, dass das so und so viel kostet und dass es das nur in bestimmten Geschäften gibt und auch nur zu bestimmten Öffnungszeiten. Also diese 24-7-Versorgungsmentalität, zu der man kein Brot und keine Milch bekommt, aber Alkohol.
Stimmt.
In Deutschland, die haben die nicht. Und die haben eben auch, das hat immer noch einen breiten Zuspruch. Also wenn diese Gesellschaft, Systembolaget heißt das zum Beispiel in Schweden, wenn die Untersuchungen macht, dann gilt die als vertrauenswürdigste Einrichtung, die Schweden nach wie vor hochschätzen. Also ihre eigene Regierung fällt deutlich schlechter ab.
Spannend.
Was ich mal auch verstehen kann, da sind auch solche Populisten, Heinzis jetzt dabei. Aber ja, nach wie vor wird diese Errungenschaft eigentlich in der Bevölkerung noch breit unterstützt. Und natürlich ist die Alkoholindustrie überall dabei, diese Monopole aufzuweichen. Finnland und Schweden sollten ja das eigentlich schon aufgeben beim EU-Beitritt, weil das in der EU ja gar nicht vorkommt.
Was? Warte mal, man darf nicht in die EU eintreten, wenn man dann ein Alkoholmonopol als Regierung hat?
Also so war das ja. Das musste ja erstmal geklärt werden. Das haben die natürlich dann als Ausnahmeregelung erhalten dürfen.
Wie krass.
Aber der Markt fordert ja Freiheit für alle und für alles. Und das war dann immerhin, sonst wären die unter Umständen auch gar nicht beigetreten.
Wie heftig.
Aber Norwegen ist weiter draußen vor und die haben denn nicht nur eben auch ein Alkoholmonopol, sondern sie haben auch das beste Alkoholwerbeverbotsgesetz. Da darf Alkoholwerbung nicht auf Kinderspielzeugen und Wäschestücken erscheinen. Also so Markennamen von Heineken oder sowas gibt es nicht als Kinder-T-Shirt. Und es darf auch kein alkoholfreies Bier unter dem gleichen Namen eines alkoholhaltigen Bieres verkauft werden. Das heißt, diese schönen Gesetzeslücken, die jetzt überall in Irland und sowas ausgenutzt werden von Heineken, wo es heißt, keine Alkoholwerbung, machen Sie 0,0 drauf, steht das sofort wieder, die Alkoholwerbung.
Ja.
Und bei dieser alkoholfreien Bierwerbung, das ist ja wie ein trojanisches Pferd, da achtet ja kein Empfänger dieser Werbung auf das 0,0, sondern er sieht Bier.
Ja, voll.
Ja, und das Deswegen. Und das ist in Norwegen nicht möglich. Also wenn wir uns denn solche Gesetze wünschen, dann wünschen wir immer gleich das Norwegische. Und neu hinzugekommen in die Liga der Guten sind eigentlich alle ehemaligen Sowjetrepubliken aus Zentralasien. Die kennt man hier gar nicht so, aber die haben irgendwie auch eingeführt, staatlichen Alkoholverkauf und Werbeverbote und sowas. Und von den bekannteren Ländern ist Litauen gerade irgendwie sehr stark alkoholpolitisch nach vorne geschossen, weil die hatten auch die heftigsten Probleme und den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Alkohol in Europa. Und da musste was getan werden und das haben die auch erreicht. Die haben das Alkoholabgabealter auf 20 erhöht. Muss man sich vorstellen, hier reden die irgendwie über 14-Jährige, dass das vielleicht nicht gut wäre, das auf 16 zu erhöhen. Und wir sagen, nee, 18 wäre das, weil das ist ja auch bei Tabak und Cannabis so. Dann machen wir es doch gleich richtig. Aber ja, und das haben die in Litauen auf 20 erhöht und sie haben auch die Öffnungszeiten dramatisch reduziert und Werbeeinschränkungen verfügt. Und da ist dann auch der Pro-Kopf-Konsum in der kurzen Zeit, die man da schon beobachten kann, seit 10, 12 Jahren, auch deutlich gesunken.
Würdest du also sagen, also die Regierungen haben erst dann ein wirkliches Interesse daran, diese Sachen durchzusetzen, wenn es halt so richtig, richtig am Überschäumen ist, sage ich mal, im Land? Also, weil ich meine, in Island, die hatten ja auch massivste Probleme, Schweden ja auch und Litauen, wie du sagst, ja auch. Also muss es erst bis zum großen Break Botten kommen, bis dann ein Land mal sagt, wir machen da jetzt was.
Ja, hängt auch noch ein bisschen mehr dran. Es gibt auch zivilgesellschaftliche Organisationen in Litauen, die das sehr gepusht haben. Also so NGOs, die irgendwie Bevölkerungsmehrheiten widerspiegeln und dann irgendwie Druck machen. Weil ohne Druck funktioniert ja kein Politiker. Und den müssen sie spüren. Deswegen versuchen wir das in Deutschland ja auch gerade mit dem Bündnis Kinder ohne Alkohol und Nikotin, dem Wirgut-Templer mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum und ganz vielen NGOs aus dem Tabakbereich angehören. Da wollten wir die Koalition nochmal an ihren Koalitionsvertrag erinnern, der was von Cannabis-Freigabe erzählte, aber im gleichen Satz auch sagte, Tabak- und Alkoholwerbung einschränken. Und das haben sie ja bis heute nicht angefasst.
Das wird auch nichts mehr.
Das hat die heute Show auch schon festgestellt, genau. Genau, aber dieses Bündnis haben wir dann eben auch gebildet, um einfach auch mal ein bisschen breiter aufgestellt zu sein und ein bisschen mehr Druck zu erzeugen. Und wir schreiben jetzt alle naselang von diesem Bündnisbrief an die Abgeordneten. Und die Abgeordneten, die uns unterstützen, sagen auch, schreibt mehr solcher Briefe, weil ohne diesen Druck aus der Bevölkerung macht da keiner was. Also wir bräuchten viel mehr. Und da ist es jetzt auch gerade ja in den letzten 14 Tagen, glaube ich, gewesen, wo die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ihre Richtlinien zum Alkoholkonsum an die wissenschaftlichen Standards der Gegenwart angepasst hat und es keine Mindestmenge mehr gibt, unter der man risikofrei trinken könnte. Aber bis zu der haben ja immer viele genutzt, um sich da heranzutrinken. Und das ist jetzt bei Null gelandet auch, nachdem die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen das schon im vorigen Oktober bekannt gegeben hat. Also
Siehst du.
zwei Organisationen haben das schon mal vorgelegt. Jetzt warten wir mal, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die ja so eine Unterabteilung des Gesundheitsministeriums ist, dass die dann da auch mal nachzieht.
Die sagt aktuell noch diese Mindestmenge, oder was?
Ich weiß es gar nicht.
Ach
Vielleicht
so.
haben die das schon getan, aber sie haben es auf jeden Fall nicht publik gemacht. Also
Okay.
sonst gilt ja immer diese Menge 12 Gramm für Frauen, 24 Gramm für Männer, sei risikoarm. Und nein, ist es nicht. Die Krebsgefahr und gerade die Brustkrebsgefahr bei Frauen beginnt mit dem ersten Glas.
Ja, jede Krankheit beginnt da mit dem ersten Glas. Das ist auch die er nur in zweiter Reihe, sag ich mal, begünstigt, ne? Also, ja.
Ja, aber Brustkrebs ist gerade so dramatisch, weil da, also es gibt irgendwie
Ja, die Zahl ist absurd,
vielleicht die
ja.
Hälfte der Menschen, die wissen, dass es einen Zusammenhang zwischen Alkohol und Krebs überhaupt gibt,
Ja.
aber deutlich weniger verbinden das dann mit Brustkrebs auch noch. Da ist das Wissen noch weniger.
Ja, da ist irgendwie dieser Prozentsatz, wo das Risiko an Brustkrebs steigt mit jedem Glas Alkohol, der ist immens hoch. Ich weiß aber, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, ich weiß nicht mehr, was es war. Das ist irgendwie 14% oder 34% oder irgendwie sowas auf jeden Fall, mit jedem Glas aber. Und das, also das potenziert sich dann halt irgendwie so.
Ja.
Das ist echt verrückt.
Ja, da sind wir dann ja auch gespannt, wann die ersten Krebswarnungen auf Alkohol auftauchen.
Das können wir wahrscheinlich noch warten.
Irland hat das ja durchgesetzt, trotz EU-Widerstand der weinanbauenden Länder. Man muss ja wissen, dass die Agrarindustrie, die Agrarwirtschaft, der Hauptakteur ist da die Weinindustrie. Die haben die größte Fläche und die größten landwirtschaftliche Nutzung ist in der Agrarwirtschaft der EU Wein. Und die haben natürlich, die drei, Italien, Frankreich, Spanien, haben da massiv gegen gewettert, dass Irland da jetzt ein Alkoholgesetz eingeführt hat, was Warnetiketten und Kennzeichnung ermöglicht. Also Alkohol ist ja noch das einzige Produkt, wo nicht bis ins Haarkleinste in 28 Sprachen aufgeführt ist, was drin ist.
Ja.
Außer der Volumenprozent. Und das hat die Alkoholindustrie einfach so in der EU durchgesetzt, diese Ausnahme. Und da ist Irland jetzt bei, das aufzudröseln, sozusagen als Pionier. Die haben erstens jetzt verfügt, dass dann die Inhaltsstoffe benannt werden müssen, dass man auch Kalorienangaben mal hat. Und dann kommen da zusätzlich noch Gesundheitswarnhinweise drauf und eine Internetadresse, wo man dann Informationen kriegt, die nicht von der Alkoholindustrie über Alkohol informieren.
Sehr gut, ja.
Und das hat die Alkoholindustrie natürlich verzögert und leugnen und anzweifeln wollen, bis zum geht nicht mehr. Und das letzte Argument war dann, wir brauchen so lange, um die Etiketten umzustellen. Deswegen haben sie noch bis 2026 Schonfrist bekommen. Also wenn St. Patrick's Day in Irland ist, dann haben sie binnen 7 Tagen neue Etiketten auf allen Flaschen. Aber mit diesem Schwachsinnsargument haben sie das bis 2026 wenigstens noch rausgezögert. Aber dann wird das kommen.
Okay.
Und dann ist das auch vorgeschrieben, in welcher Größe und welchen prozentualen Anteil das auf dem Etikett haben muss und deutlich sichtbar und alles. Man muss der Alkoholindustrie das haarklein vorschreiben.
Ja, klar.
Nutzt sie sofort jede Chance, das wieder unsichtbar zu machen.
Ja, das stimmt. Ja. Ich weiß nicht, ob du da genauer darüber Bescheid weißt, aber das habe ich mich immer mal wieder so ein bisschen durchgelesen und finde ich einfach so krass. Und weil ich natürlich auch in der Pfalz wohne, fällt mir das hier auch irgendwie so stark auf. Kennst du dich aus mit den Richtlinien bezüglich Wein, auch Weinverkauf und Steuern und all das? Weil da haben ja die Winzer kriegen ja massivst, also die kriegen ja wirklich massivste Steuererleichterungen, massivste Subventionen ohne Ende und haben ja trotzdem massiv viel Geld, was sie auch bekommen. Und sieht man hier zum Beispiel, wenn man mal durch die Dörfer fährt und sieht, was die für Villen und halbe Burgen hier stehen haben. Kennst du dich da ein bisschen aus, was da eigentlich alles so läuft in der Weinindustrie?
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. And up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price. This is a tax break.
Switch to a TurboTax live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beat your price. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beat your price.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save. Like digital coupons worth over $600 each week. And up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Also nur so am Rande jetzt ist Wein das alkoholische Produkt, auf das keine Verbrauchsteuer in Deutschland erhoben wird. Nicht? Also die Alkoholsteuer speist sich aus Bier und Spirituosen und Schaumwein. Aber solche Sachen und noch diese Alkopop-Sondersteuer, die 2004 eingeführt wurde. Aber Wein ist seit jeher mit null dabei.
Das ist krass, ne?
Ich weiß auch nicht, ob das so eine historische Entwicklung ist, dass man dann den Pöbel besteuert, die Schnaps- und Biertrinker und die gepflegten, kultivierten, in Anführungszeichen, Weintrinker gehen adelsmäßig, gingen dann davon leer. Man hat ja diese ganzen Steuern nicht eingeführt, um Gesundheit zu finanzieren, sondern um Kriege zu führen. Und da war aber Wein immer von vornherein ausgenommen. Das sah so ein bisschen aus, als würde die herrschende Klasse geschont irgendwie, als diese Steuern eingeführt wurden in der Kaiserzeit.
Das kann natürlich sein. Ich habe auf jeden Fall irgendwo, ich weiß nicht mehr in welcher...
Es ist aber auch nach wie vor noch in der EU so, dass irgendwie 14 von den 27 Ländern, glaube ich, keine Alkoholsteuer zahlen, obwohl die EU gesagt hat, es gibt die Möglichkeit, auf Wein Steuern zu erheben. Und jedes Land hat die Freiheit, den Steuersatz selbst festzulegen. Mhm. Und das haben dann 14 Länder bei null festgesetzt und gesagt, das ist wohl in Ordnung so. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Weinlobby.
Ja, das, also ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe oder gehört habe, aber da soll es ja auch mal so einen Aufstand, ich glaube, das war bei Soda Club, da soll es mal so einen Aufstand gegeben haben, wo sie wirklich mal so eine Weinsteuer einführen wollten und wo dann ja wirklich, also da waren die Bauernproteste nichts dagegen, wie da wohl damals die Winzer irgendwie Aufstand gemacht haben und sie würden jetzt alle quasi halb sterben und keiner hat mehr Arbeitsplätze und bla bla bla, wenn man diese Weinsteuer da erheben würde, was ja auch irgendwie Schwachsinn ist, weil Steuern werden ja einfach weitergegeben, aber ja, da haben die sich massiv dagegen dann gelehnt und das hat auf jeden Fall auch dazu geführt, dass es einfach immer noch keine Weinsteuer in Deutschland gibt.
Also so eine Steuer nach Getränkeart ist ja sowieso bei uns historisch gewachsen. Die Biersteuer ziehen die Bundesländer ein, die Spirituosensteuer der Bund.
Ach krass, okay.
Und es ist ja alles Hanebüchner Quatsch. Man muss eigentlich Alkohol nach dem Gramm besteuern.
Ja.
Und dann ist die Steuer bei Bier eben niedriger als bei Spirituosen, aber Wein ist dann dabei und zwischendrin.
Ja.
Und das, dann hat man eine Einnahme, mit der man dann auch diese 57 Milliarden gesamtgesellschaftliche Kosten, die durch alkoholbedingte Schäden entstehen, ein wenig besser konterkariert als mit den 3 Milliarden, die es jetzt gerade so gibt.
Ja, das ist echt ein Witz. Ja, nee, ich könnte mich da auch immer drüber aufregen. Ich höre ja auch dann immer so Geschichten von wegen, keine Ahnung, der Winzer XY, was weiß ich, wollte dann noch irgendwas anbauen und hat sich dann einfach von der Gemeinde das Geld dafür geben lassen, obwohl das so sein Geschäftsbau dann war oder sein halber Geschäftsbau und so. Und das lassen die dann einfach machen, weil die gerade hier in der Pfalz halt auch so, ja, so einen Druck einfach auf die PolitikerInnen ausüben können. Ach, sowas könnte ich mich aufregen. Das ist echt Wahnsinn.
Julia Klöckner, der Weinkönigin und die Landwirtschaftsministerin der letzten Merkel-Regierung, hat dann noch erreicht, dass der deutsche Weinbau mit Steuergeldern innerhalb der EU subventioniert ist, Werbung für deutschen Wein zu machen.
Ja, genau.
Also wir Steuerzahler zahlen den Winzern auch noch ihre Werbung.
Ja, die müssen eigentlich gefühlt fast gar nichts da reinbuttern in ihr Geschäft. Das ist echt krass.
Ja.
Ja. Was würdest du sagen, warum haben PolitikerInnen kein Interesse daran, Alkohol zu verteuern oder Werbeverbote einzusetzen?
Ja, weil sie fürchten dann immer gleich so einen Volksaufstand, der da kommen würde. Und wie gerade Professor Jürgen Rehm veröffentlicht hat, die Gruppe, der Altersgruppe mit den meisten Alkoholproblemen ist zwischen 40 und 60 Jahre alt und dazu gehören auch die meisten Politiker.
Mhm. Ja. Also,
wenn wir uns dann den Kubicki angucken, der das ja unmöglich findet, dass irgendwie Konfirmanden der Alkoholverbot verboten werden soll. Da denkt man, warum hat der sich zu so einem Thema zu äußern? Aber ich glaube, er ist auch sehr, sehr selbst betroffen.
Ja.
Und und Politiker fassen das Thema durch alle Fraktionen nicht an, weil sie sofort den Gegenwind der Alkohollobby spüren werden. Und das ist ja eben im Unterschied zur Tabaklobby nicht nur eine Branche, sondern da hängen ja die ganzen Bundesliga-Sportvereine mit dran. Da hängen dann die ganzen Gastronomiebetriebe dran, die ganze Hotellerie und zig Leute, die mit am Alkoholumsatz verdienen.
Mhm.
Und dann ist die Lobbyfront ja durchaus breiter aufgestellt. Da, mit denen will es sich auch keiner so gesamtmäßig verscherzen. Lobbycontrol, die weiß nicht, wie lange schon aktiv sind, haben erst im vergangenen Jahr überhaupt mal das Thema Alkohol in ihre Lobbypedia aufgenommen.
Ach krass, okay.
Also da war auch so ein blinder Fleck, aber jetzt wachen die auch langsam auf und der Deutsche Brauerbund und die Spirituosenverband Spirits Europe und das Deutsche Weininstitut, so heißt der Lobbyverein für die Weinbaubranche, die haben da jetzt eigene Beiträge gekriegt, wo sie dann ganz viele Zitate und Quellenangaben auch dazu gepackt haben. Also man kann sich da jetzt tatsächlich mal schlau machen. Ich habe das jedes Jahr einmal spaßeshalber gemacht, auf der Lobby-Control-Webseite nach Alkohol gesucht, fand immer nur so einen uralten Beitrag von vor 20 Jahren. Aber das ist jetzt auch deutlich besser geworden. Also merkt man daran auch, dass so ein Gespür und so ein Bewusstsein in der Bevölkerung wacht, was passiert hier eigentlich mit dem Alkohol? Warum passiert da eigentlich gar nichts? Und unseren aktuellen Bundesdrogenbeauftragten, den muss man ja auch hoch dafür loben, dass er das überhaupt zum Thema gemacht hat. Seine Vorgängerin aus 16 Jahren CDU kamen ja alle aus der Hopfenwirtschaft oder angegliederten Betrieben und hatten auch irgendwie große blinde Flecke zum Thema Alkohol. Der hat aber dann als erstes schon von diesem begleiteten Trinken geredet, was jetzt ein unglücklich gewählter Begriff ist für das 14-Jährige unter Aufsicht von Erziehungsberechtigten Bier und Wein trinken dürfen.
Ja.
Begleitet, finde ich, klingt so nach behütet, aber das ist ja der Gegenteil. Das ist ja praktisch ein Freibrief für Eltern, ihre Kinder vergiften zu dürfen.
Ja, ich finde es auch richtig heftig.
Das sollte man vielleicht auch mal so benennen. Aber auf jeden Fall hat er sich dafür stark gemacht, dass das überhaupt mal thematisiert wird. Und der braucht natürlich dann auch ein bisschen Unterstützung von Verbänden und von Menschen, die sagen, ja, das ist gut, dass du das vorbringst.
Ja. Da könnte man ja dann zum Beispiel an alle, die jetzt zuhören, einfach mal zu diesem Thema einen Brief an den eigenen Abgeordneten oder generell die Abgeordneten schicken oder auch an den Drogenbeauftragten, damit der dann auch ja so ein bisschen diesen Druck aus der Bevölkerung mal hat, ne?
Ja. Ja. Es gibt ja diese schöne Plattform Abgeordnetenwatch.
Ja.
Da kann man ja an jeden Landtagsabgeordneten, jeden Bundestagsabgeordneten und jeden Europaabgeordneten Briefe schreiben und Fragen stellen.
Ja.
Weil die immer vor der Sommerpause auch Noten kriegen, wer beantwortet und wie viel Prozent beantwortet werden, sind die dann auch gehalten, das zu tun. Also manche tun es einfach nie, aber die brauchen wir auch gar nicht, die Antworten da von diesen Blaubraunen.
Ja.
Aber die anderen bemühen sich dann schon nochmal zu antworten. Genau, und ich habe das auch kurz mal vor der EU-Wahl gemacht, so auf den letzten Drücker, nochmal alle Spitzenkandidaten der, weiß nicht, über 30 Parteien da befragt, was sie denn davon halten. Der EU-Krebsbekämpfungsplan sah ja vor, Warnhinweise auf Alkohol anzubringen. Das ist dann im Prozess irgendwie verloren gegangen.
Wow.
Und ja, auf jeden Fall, wie sie denn dazu stünden. Und dann haben sie diese Kleinstparteien von Volt und Tierschutzpartei und was, die fanden das alles prima.
Ja.
Die FDP hat sich als einzige von den größeren Parteien dazu ablehnend geäußert, weil das sei ja schließlich alles Selbstverantwortung des Konsumenten.
Ja, ja.
Und dann hatte ich nochmal ein schnelles Bild über die Lage.
Stimmt,
aber die antworten dann tatsächlich und das kann man dann auch verwenden.
Ja, ich wurde tatsächlich auch schon mal von einer Partei eingeladen zum Thema, also es war natürlich eine kleinere Partei, ganz klar, zum Thema Alkohol und auch wenn Eltern trinken und so, aber grundsätzlich mal so ein bisschen darüber zu sprechen und was da eben die Problematiken sind. Das fand ich auch ganz cool, dass sie sich da, also das haben die mit vielen Themen gemacht, da haben die sich dann so ja mehr oder minder ExpertInnen eingeladen und die haben dann da sich so ein bisschen informiert, um sich dann die eigene Meinung darüber zu bilden. Das fand ich auch sehr cool.
Ja. Ja, und das kann man nutzen. Und wir haben das auch zur Bundestagswahl 2021 genutzt und alle Kandidaten gefragt, wie sie denn zur Anhebung des Alters für Alkoholkonsum auf 18 Jahre wären. Mhm. Da haben sich dann zwei Verhalten positiv geäußert. Die SPD mit einem entschiedenen Jein. Als Standardantwort kommt dann immer, ja, dazu haben wir zu wenig Forschung, das müssen wir alles nochmal erstmal erforschen.
Wow.
Nein, das ist ausgeforscht. Seit 50 Jahren weiß man, dass das klappt und es fehlt einfach nur an politischem Handlungswillen. Es braucht keine Forschung mehr. Mhm. Alle diese Sachen sind längst belegt.
Ja.
Naja, und das haben wir dann eben auch genutzt und dann eine Social-Media-Kampagne damit gemacht. Und seitdem wissen wir, dass zumindest zwei von den über 700 Abgeordneten dafür wären.
Wow.
Dürfen sich natürlich auch nicht aus der Deckung wagen.
Klar, ja, klar.
Parlament.
Ja. Kannst du uns, weißt du ein bisschen mehr noch über die Verstrickungen von PolitikerInnen zur Alkohollobby? Gibt es da irgendwie, ja, gibt es da Infos, sage ich jetzt mal?
Ja, also wir werden ja bei Alkoholpolitik denken wir ja immer, wir müssten uns ans Gesundheitsministerium wenden.
Mhm.
Die wären zuständig für solche Regelungen. Nein, das ist das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium.
Okay,
da
das sagt
sieht man
ganz schön
gleich,
alles.
Da sagt man ja schon gleich, wo die dicken Bretter liegen.
Mhm.
Und das Landwirtschaftsministerium kommt natürlich dazu. Und wenn man dann weiß, dass alle diese Nasen, die da irgendwie arbeiten, auch jedes Jahr zum Botschafter des Bieres ernannt werden oder ehemalige Wein- und Hopfenkönigin waren, dann braucht man gar nicht mehr fragen.
Ja.
Und Rheinland-Pfalz, ja, da ist das wahrscheinlich sehr noch enger verquickt als jetzt in Norddeutschland vielleicht bei uns. Aber CSU und Hopfenwirtschaft und Brauereigewerbe ist eins. 2008 hat die damalige Drogenbeauftragte ein Papier verfasst, was so ein bisschen schon mal starten sollte, was alkoholpolitisch anzugehen. Und bevor das überhaupt irgendwie ins Kabinett gelangte, war das schon geleakt worden und die Brauereiwirtschaft hatte jeden ihrer Abgeordneten von ihrem Wahlbezirk schon in Stellung gebracht und das verschwand dann in der Schublade und wurde nie wieder drüber geredet.
Und sie ja auch, glaube ich, ne?
Ja, sie ist ja in Rheinland-Pfalz, ich weiß gar nicht, ist sie jetzt schon Nachfolgerin von der Malu Dreyer geworden, die Sabine Betzing-Lichtentäler. Ja, auf jeden Fall ist sie da mit in der Fraktionsvorsitzende, glaube ich, ne?
Okay.
Von der SPD. Die war das damals.
Mhm. Gibt es denn vielleicht Beweise, dass da auch irgendwie viel Geld fließt? Also ich meine, das ist ja ganz offensichtlich so, aber gibt es da Beweise?
Also es gibt ja dieses Transparenzgesetz, so schwach das auch ist, das immer Großspenden nachweisen muss, da fällt die Alkoholindustrie nicht auf.
Okay.
Da sind dann mehr so die Automatenaufsteller für Glücksspiele und andere Branchen unterwegs, Vermögensberater und sowas. Aber ich denke auch, es ist gar nicht notwendig, weil jeder Parteitag lässt sich natürlich seine Festivitäten von irgendeiner lokalen Brauerei oder sonst wie sponsern. Und die Verquickung findet da gar nicht so über Geld statt, sondern über ganz andere Geschichten. Also das, was ja auch in dieser Heute-Show war, dieser in Baden-Württemberg, diese Brauerei-Feier, wo die beiden leider nicht rein durften, die fand dann ja statt. Und sie werden ja mit offenen Armen empfangen. Sie müssen ja nicht um Freundschaft buhlen, die haben sie ja längst.
Das stimmt, ja.
Nicht? Also selbst abstinent lebende Politiker werden nicht sich trauen, beim Oktoberfest anstechen, irgendwie nicht dabei zu sein.
Gibt es abstinent lebende PolitikerInnen?
Ich weiß es nicht.
Also ich dachte, vielleicht ist es bei irgendwem klar, aber...
Damit outen die sich ja nicht so offiziell.
Das wäre wahrscheinlich der Todesschuss, wenn sie es machen würden.
Naja.
Ja.
Sie müssen sich dann volksnah geben und dann machen sie das halt auch.
Das ist auch so absurd immer, dass dieses Alkoholtrinken mit volksnah gleichgesetzt wird, wo ich mir denke, ganz ehrlich, wenn ich jetzt, also ich meine, ich bin ja auch das Volk, ne, aber wenn ich jetzt ein Mensch wäre, der meinetwegen in Bayern lebt und gerne Bier trinkt und vielleicht noch, ja, sagen wir es mal so, und dann würde ich immer wieder hören, ja, die Politiker geben sich dann volksnah und trinken auch Bier, wo ich mir denke, ja, aber was sollen sie denn sonst machen? Das sind auch einfach nur Menschen. Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter, wo das irgendwelche Adeligen sind, zu denen du dann hochbeten musst, weil weiß ich nicht, die deine Herren sind und du da deren Lehnssklave oder was. Also ich meine, das sind auch einfach nur Menschen, die wir da die wir einfach gewählt haben, die sollen ihre Arbeit machen, was sie oft genug nicht machen. Was ist denn daran volksnah? Das ist doch eigentlich voll die Beleidigung vom Volk, finde ich.
Ja.
Also da kannst du dich drüber aufregen.
Ja, das ist lustig, das ist in der Tat wahr, ja. Ja, schön ist ja auch immer, wenn dann irgendwas gegen Alkohol, irgendeine kleinste Maßnahme angekündigt wird. Wie schnell dann Menschen, die noch nie ein Theater von innen gesehen haben, das Kulturgut bemühen.
Ja.
Ja, das ist dann ja. So die andere Seite da auch.
Das stimmt.
Finde ich auch immer sehr lustig.
Das ist immer ein tolles Argument.
Ja.
Ja. Wie siehst du das Mantra der Alkoholindustrie bezüglich verantwortungsbewusstem Trinken?
Das ist ein schicker Schachzug gewesen, den in den 50er Jahren in den USA schon die Tabakindustrie in ihren Thinktanks gegründet hat. Also wir stellen ein Produkt her, damit muss der Kunde aber umgehen können. Ja. Und das hat bei der Tabakindustrie ja bis in die 70er Jahre geklappt. Die Alkoholindustrie saß schon immer mit einem Ohr am Tisch, um zu wissen, was passiert, wenn es ihr an den Kragen geht. Mhm. Und die Individualisierung ist irgendwie voll aufgegangen. Das merken wir ja auch immer noch an allen Publikationen, die von Gesundheitsbehörden oder solchen Stellen wie die BZGA herausgegeben wird, dass die auch immer das Wort Verantwortung noch irgendwo mit drin haben, verantwortungsvoller Konsum und sowas. Und das impliziert aber ja auch, dass die Menschen, mit denen die Alkoholindustrie die besten Umsätze macht, nämlich 50%, die ein Problem mit ihrem Alkoholkonsum haben, dass das jetzt verantwortungslose Gesellen sein müssen. Also sie beschimpft ihre beste Kundschaft indirekt über diesen verantwortungsvollen Umgang. Und keiner merkt das.
Vor allem nicht
irgendwie schon. Ja. Vor allem die es betrifft, genau. Ja. Und wenn denn tatsächlich irgendwie die, in England jetzt als Beispiel, weil da mir gerade die Zahl vorliegt, wenn denn die Verbraucher tatsächlich den von irgendwelchen Gesundheitsbehörden herausgegebenen Richtwert des risikoarmen Konsums befolgen würden, brächen 38% des Umsatzes bei der Alkoholindustrie sofort weg. Also kann man denn auch sagen, sie sagen das gerne mit der verantwortungsvoll, aber sie hoffen, dass das niemand tut.
Aber sie wollen es nicht, ja.
Nee. Und und der Grund ist dann natürlich eben auch, dass man von sich selbst wegweist als Hauptverantwortlicher für alle alkoholbedingten Schäden, die entstehen, sondern das dann auch noch auf den Konsumenten schiebt.
Ja.
Dass der dann selbst schuld ist an seiner Lage und an dem, was er noch am verantwortungslosen Konsum alles anrichtet.
Ja.
Und da ist man dann fein raus als Hersteller.
Das ist verrückt, ja.
Und es gibt ja kaum eine andere Branche, die da so erfolgreich mitfahren kann.
Ja, vor allem, wenn man sich jetzt mal vorstellt, jeder hat ja eigentlich extrem Schiss, zum Beispiel vor Heroin, ne? Eine der schlimmeren Drogen. Wenn man dann sagt, ja, warum? Du musst doch einfach nur verantwortungsbewusst Heroin konsumieren. So eine Spritze, was weiß ich, in der Woche ist jetzt doch nicht, das ist nicht schlimm. Du musst halt nur verantwortungsbewusstes machen. Also da denkt doch jeder so, hä, was ist dann das für ein Schwachsinn? Aber beim Alkohol ist es in Ordnung, ne?
Ja. Das ist noch ein weiteres dickes Brett, was es zu bohren gibt.
Ja.
Aber wir versuchen das so ein bisschen auch bei Alkoholpolitik immer umzukehren und zu sagen, wenn ihr denn irgendwie Verantwortung einfordert, dann möchten wir gerne, dass ihr verantwortungsvoll euer Produkt vermarktet.
Wie sollte das aussehen?
Naja.
Man zeigt Leute, wie sie betrunken sind und Kater haben.
Eben nicht 24/7 und ohne Werbung und sowas.
Ja, okay. Mhm. Ja. Meine letzte Frage ist jetzt noch so ein bisschen, um vielleicht tatkräftig werden zu können. Du hast ja schon eine Sache gesagt, aber was glaubst du, kann man machen, um die Forderung mehr an die PolitikerInnen zu bringen, also sich für wirksame Alkoholkonsumreduzierungsmaßnahmen einzusetzen? Du hast ja schon gesagt, man kann natürlich den PolitikerInnen schreiben. Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man ja Druck aufbauen kann oder wie man sich dafür einsetzen kann?
Man muss in die Verbände gehen, die irgendwie Einfluss auf Politik auch haben.
Zum Beispiel, was gibt es da für Verbände?
Naja, x-beliebiger Verband. Jeder ist da irgendwo organisiert. Mhm. Und jeder hat irgendwo ein Betriebsfest oder ein Vereinsfest und bei dem wird Alkohol ausgeschenkt ohne Ende. Mhm. Und da schon mal anzusagen, hey, denkt auch mal an die Menschen, die jetzt hier nur mit Alkohol trinken, weil sie glauben, es wird von ihnen erwartet, aber das eigentlich gar nicht möchten. Mhm. Könntet ihr nicht mal. Und einfach so ein Klima herstellen, in dem es völlig normal ist, alkoholfrei zu leben. Ja. Also jeder Nichtraucher muss sich doch nicht 23 Mal dafür entschuldigen, dass er nicht raucht.
Ja, das stimmt.
Das müsste beim Alkoholkonsum auch so passieren. Da reicht es eigentlich, wenn man dann mal im eigenen Familien-, Bekannten- und Vereinskreis anfängt.
Mhm, stimmt.
Und wenn mehr und mehr solche Verbände dann das auch machen. Bei LinkedIn gibt es ja auch so Diskussionen, warum kriege ich nach 20 Jahren Alkoholproblem und 5 Jahre trocken sein zum 25-jährigen Dienstjubiläum eine Flasche Wein geschenkt von meiner Firma?
Nicht wirklich? Oh Gott.
Ja, weil die 20-jährige Alkoholabhängigkeit gar nicht kommuniziert wurde.
Ja.
Die Leute sich ja auch nicht trauen, damit zu gehen, weil sie könnten den Job ja auch verlieren.
Ja.
Und in so einem Klima über Alkohol zu reden, wo es entweder nur Feierei gibt oder Sucht, und die ist stigmatisiert.
Ja.
Ist ja eine der wenigsten Krankheiten, wo die meisten Betroffenen sich schämen dafür, dass sie an dieser Krankheit erkrankt sind.
Ja.
Und glauben, es sei ihre eigene Schuld. Und weswegen ja auch nur 1 von 10 überhaupt ins Hilfesystem zum Thema Alkoholabhängigkeit gelangt.
Ja.
Sei es irgendwie Beratungsstelle, Selbsthilfegruppe oder sonst was. Gut, einer steigt vielleicht noch selbst aus. Wie das ganz viele inzwischen ja auch tun und auf Social Media dann irgendwie kommunizieren, wozu ich dich denn ja auch zählen würde.
Ja.
Und aber die große Mehrheit säuft sich entweder still und heimlich zu Tode oder stirbt irgendwie an was anderem weg.
Ja.
Und solange wir dieses Stigma auch nicht aufbrechen und alkoholfreie Lebensweise ist ja eigentlich die Normalform, in der wir geboren werden.
Eben, ja, genau.
Deswegen sollte das doch irgendwie auch völlig irgendwie normal sein. Es gibt ja seit 2016, weiß nicht, so eine Nachfolgeagentur, das, was man früher den Knigge nannte.
Aha, okay.
Die hat 2016 Verhaltensmaßregeln für Gastgeber aufgestellt, wenn irgendwie ein Gast kommt und sagt, er möchte keinen Alkohol.
Aha.
Es ist völlig unhöflich, dem das nicht schon von vornherein angeboten zu haben.
Dass man was Unalkoholisches hat. Quasi.
Genau.
Ja, okay.
Und dass man vor allen Dingen auch ein schmackhaftes alkoholfreies Getränk hat und nicht irgendeine Zuckerplörre, die genauso
sehr
ungesund
gut
ist. Und dass es auch völlig unangemessen sei, nachzufragen, warum denn nicht.
Mhm. Ja,
und das ist irgendwie bislang noch nicht so publik geworden. Aber ich sage jetzt immer, wenn mich dann jemand mal tatsächlich bei solchen Begegnungen, wo ich mit alkoholkonsumierenden Menschen unterwegs bin und mich einer deswegen fragt, dass er sich höflichkeitsmäßig mal auf Stand bringen solle. Ich muss gar nicht mehr über Alkohol reden, ich muss nur über Benimmregeln reden.
Das ist aber ein sehr guter Punkt, den man echt mal so nennen kann.
Genau, das sollten viel mehr Menschen machen.
Ja.
Und dann können sie das auch gerne irgendwann bei der Politik vorbringen.
Würdest du sagen, gibt es Erfolgschancen, dass man diese Maßnahmen, die ja altbekannt jetzt sind und in vielen Ländern schon erprobt, um den Alkoholkonsum zu reduzieren, dass man den in Deutschland irgendwann mal, dass man die umsetzen kann? Oder hat die Alkohollobby und die Alkoholindustrie da zu viel von der Tabakindustrie gelernt?
Ja gut, die Tabakindustrie hat ja verloren. Also
ja, aber deswegen,
weniger.
Die haben verloren, aber die Alkoholindustrie macht es jetzt noch ein bisschen besser, sage ich mal. Ne?
Wäre ja wünschenswert, wenn das denen dann auch mal so erginge. Nein, ja. Aber es ist schon ein Silberstreif am Horizont und ich mache das ja nun auch schon seit 50 Jahren.
Mhm.
Ich habe neulich erst im Archiv für Jugendbewegung eine meiner ersten Jugendzeitschriften gefunden, wo irgendwie Titelseite hieß Alkoholpolitik eine neue Aufgabe in Deutschland.
Oh, die hast du mir dann gleich genommen, die Aufgabe.
Verdammt, so lange bin ich schon an diesem Thema. Das ist ja ein Lebenswerk, aber jetzt so mit diesem neuen Bündnis und mit diesen ganzen politischen Bewegungen und den Social-Media-Kanälen, die zu dem Thema aufpoppen, habe ich doch so eine leichte euphorische Grundstimmung, dass da mehr und mehr Menschen jetzt was zu machen wollen.
Mhm.
Und alle Umfragen ja auch, die der Bundesdrogenbeauftragte, der Burkhard Blinert, in Auftrag gegeben hat, sagen ja, es gibt auch in der Bevölkerung eine Mehrheit dafür. Es gibt eine Mehrheit für Werbeverbote, es gibt eine Mehrheit für Konsumalter hochsetzen. Ja. Selbst 50% der 18-Jährigen waren dafür, dass es 18 sein soll.
Ach so.
Das war zwar nur die Hälfte, aber immerhin. Und gegen Alkohol, diese kleinen Flaschen, die wirklich nur an Problemkonsumenten gerichtet sind.
Ja,
bei den Supermarktkassen.
Genau,
gibt es Initiativen und breite Mehrheit dafür, dass das da weggehört, so wie Süßigkeiten und sowas. Diese Krängelware.
Ja, weil
es
auch
gibt
da
für alle kleinen Detailfragen, als 2010 der erste Nahverkehrsbetrieb Metronom irgendwie Alkoholverbot eingeführt hat, was er auch rigoros durchsetzt und büßt. Da gab es dann auch irgendwie Aufschrei, dass da jetzt ja die persönliche Freiheit wieder beraubt sei.
Ja, das.
Und ich sag mal, so eine längste Strecke vom Nahverkehr dauert eine Stunde. Und wer jetzt eine Stunde lang nicht alkoholfrei Zug fahren kann, der sollte sofort bei der Ankunft eine Beratungsstelle aufsuchen.
Ja, absolut.
Andererseits haben die dann eben auch festgestellt, nachdem sie es durchgesetzt haben, dass sich das persönliche Sicherheitsbedürfnis der Mitreisenden irgendwie erhöht hat, dass es sehr viel weniger Verunreinigung durch Abfall und Sachbeschädigungen durch betrunkenen Randalierer gab. Und haben das dann soweit vermarktet, dass jetzt auch ein paar andere Nahverkehrsverbünde nachgezogen sind. Und auch dafür gab es Bevölkerungsumfragen, die sagten, das finden wir gut.
Ja.
Also es gibt überall so zwischen 60% und 80% Zustimmung zu den meisten alkoholpolitischen Maßnahmen. Nur fehlt
Politik
irgendwie die Verbindung, das von der Umfrage in Handlung umzusetzen.
Geht noch.
Ja. Noch die Abgeordneten scheinen nur so unter sich zu sein in ihren Wein- und Bierklüngeln im Parlament, dass sie denn meinen, das wäre irgendwie, gäbe eine große Gegnerschaft gegen sowas. Das gibt es so offenbar wohl nicht.
Ja, aber dann hoffen wir doch, dass das auch in absehbarer Zeit noch so passieren wird. Und
Ja, meine Lebensspanne wird ja kürzer, aber ich hoffe noch, dass ich noch irgendwas davon sehen werde. Ja. Wäre ich denn mal glücklich drüber.
Lassen wir uns optimistisch darauf ein, dass das passieren wird.
Ja, wünsche ich uns das Beste.
Ja, sehr schön. Ich danke dir, lieber Frank. Ich fand es ein total spannendes Gespräch und bin gespannt, was die Hörer und Hörerinnen dazu sagen werden. Vielen Dank, dass du da warst.
Schönen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, bleibt klar im Kopf. Eure Jana.
Das war Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches, nüchternes Leben. Und jetzt bleibt klar im Kopf.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.